Kopfzerbrechen. Herzlich willkommen zu Kopfzerbrechen, unserem Podcast, wo es um Psychologie, Inspiration für Praxis und Alltag geht. Heute zu der Frage, was macht ein gutes Leben überhaupt aus und was vielleicht auch nicht? Lieber Alex, ja, einen schönen guten Morgen, sage ich jetzt an der Stelle. Wir nehmen heute an einem Vormittag wieder auf.
Guten Morgen.
Und wir müssen ganz kurz dazu sagen, jetzt habe ich ein Thema angekündigt, gell?
Genau.
Und das machen wir deshalb, weil wir auf unsere ersten Podcast-Folgen, wo es immer um zwei Studien ging in einer Folge, weil wir da das Feedback bekommen haben, es ist ein bisschen viel Input. Und es könnte sogar ein bisschen verwirrend sein, wenn wir über zwei unterschiedliche Studien reden. Deshalb haben wir das sehr ernst genommen und uns committed und überlegt, dass es auch fein sein kann, über eine Studie miteinander zu reden. Wir bleiben genau bei diesen Ableitungen. Also es wird die Studie präsentiert. Wir reden darüber, was sie für unseren Alltag bedeutet. Wir reden darüber, was sie für die Praxis bedeutet und wie wir die Ergebnisse aus der jeweiligen Studie nutzbar machen können. Aber mit dem kleinen Unterschied, dass in einer Folge bringst du die Studie mit und in der nächsten bringe ich die Studie mit. Das ist jetzt ein bisschen unser kleiner Switch.
Ganz genau. Mir geht es einfach um die Idee, dass das ja auch irgendwie einen Sinn machen soll und die Hörerinnen und Hörer sich das Maximum rausziehen dürfen und es bleibt dann so unsere Idee und Feedback einfach besser hängen. Und deswegen werden wir das so machen. Wir sind ja flexibel.
Wir sind flexibel, wir gehen gerne auf so ein Feedback ein natürlich. Und mich würde jetzt interessieren, also heute starten wir mal damit, dass du die Studie mitbringst oder mitgebracht hast. Was hast du denn da genau mitgebracht? Welche Daten hast du? Worum geht's beim guten Leben?
Ja, genau. Also ein wichtiges Thema dürfte die ein oder andere Hörerin interessieren. Es geht ganz genau, geht es um eine sehr, sehr, sehr große und auch bekannte Studie. Und zwar die sogenannte Harvard Study of Adult Development von, ich hoffe, ich spreche die Person richtig aus, Wayland and Waldinger, ja, oder Waldinger, wenn man so will, ist ja eine englische Studie. Und die ist auch bekannt, weil es eigentlich die längste, meines Wissens, Tiefenstudie über das menschliche Leben und Zufriedenheit ist, die jemals durchgeführt wurde. Und zwar so vom Studiendesign her ein kurzer Abriss. Begonnen hat das Ganze 1938.
Also schon vor langer Zeit,
ein paar Tage her. Und ist immer noch anhaltend. Ja, also geht bis heute, ist sozusagen nicht fertig. Und die Fragestellung war, was hält Menschen gesund, glücklich und lebendig und das über Jahrzehnte? Ja. Das Besondere ist an der Studie, wenn man sich das mal durchdenkt, bevor ich darauf eingehe, was genau untersucht wurde und wer gefragt wurde, dass das auch eine der wenigen Studien ist, die sozusagen immer anhand aktueller Daten, die erfasst werden, und zwar eben nicht retrospektiv erhoben werden. Weil sehr oft ist es ja so, dass auch Zufriedenheit von Personen abgefragt wird in der Rückschau. Und wie wir schon wissen mittlerweile, als auch durch unseren Podcast, ist es so, dass sich das natürlich sehr verfärbt, je nachdem, wie es mir aktuell geht, was gerade los ist. Und das Elegante an dem Design ist, dass es sozusagen über Jahrzehnte begleitet, immer wieder durch bestimmte Methoden in dem Moment, in dem die Leute waren, einfach auch auf das gegenwärtige Leben bezogen abgefragt wurde. Ja.
Das heißt, man ist eigentlich näher dran.
Man ist viel näher dran, man hat weniger Verzerrung, genau. Und es ist wirklich, es macht viel mehr Sinn natürlich, ja, aus meiner Sicht zumindest. Ja. Also wie hat man begonnen? Ganz simpel, man hat so eine Gruppe zuerst, also wirklich so 1938, 1942, an 268 männlichen Harvard-Studenten befragt. Ja. Da waren auch sehr berühmte darunter, dann also Präsidenten, spätere und so. Und hat die dann mit Fragebögen, auch medizinischen Untersuchungen, mit dann später also medizinischen Akten, alles, was die so machen mussten, das hat man da reingezogen, jährliche Fragebögen, persönliche Interviews, ja, Blutproben etc. So begann's. Dann ist man so in den 70er Jahren draufgekommen, naja, ist jetzt schon ein bisschen eine sehr nischige Geschichte, wenn man Harvard-Studenten fragt, und hat dann noch so 456 jugendliche Personen aus dem eher ärmeren Bostoner Stadtteil erweitert, um da diese schichtspezifische Verzerrung aufzuweichen, sage ich mal. Ja. Und die hat man ebenfalls befragt und das Ganze, ganz wichtig, auf einer Zeitachse ist so, dass es sogar bis ins Heute reicht. Und heute, laut meinem Wissen, sind so ungefähr 1300 Kinder dieser Studentinnen und Studenten, die, also der ursprünglichen Teilnehmer, die quasi der Elterngeneration, die auch schon wieder befragt und so gesehen untersucht werden. Ja.
Also die so richtig reingeboren wurden in die Studie.
Die genau, ja, denen man mal erklärt hat, du, die Eltern machen das, interessiert dich das auch. Mhm. Weil es natürlich wiederum ganz neue Ideen oder Möglichkeiten aufwirft, mhm. nämlich zu schauen, was ist so über mehrgenerationale Geschichten mhm. möglich, was setzt sich da fort. Also das ist eigentlich natürlich ganz, ganz spannend. Ja. Genau, so, was ist das Ergebnis? Das Ergebnis ist, und das war sehr, sehr eindeutig, das, was uns am meisten glücklich, gesund und ein langes Leben beschert, sind nicht die Gene, es ist nicht Reichtum, es ist nicht Status, es ist nicht Intelligenz, es ist auch nicht primär sozialer Status, es ist die Zufriedenheit, die wir mit unseren zwischenmenschlichen Beziehungen haben. Mhm. Ja, und das ist ganz, ganz klar rausgekommen. Ja, das mhm. heißt, das hat auch medizinische, ganz wichtig, das hat medizinische Faktoren, von denen man, also so Cholesterinspiegel und so Geschichten, von denen man sagen könnte, na, mit 80 wird es nicht schön, ja, outperformed in den ganzen Sachen. Ja. Das heißt,
ja, spannend.
Ja, also Menschen mit starker sozialer Unterstützung und einem Umfeld, die haben viel weniger kognitive Verschlechterung im Alter erlebt, haben auch rückblickend, also waren kognitiv viel fitter. Und gesundheitlich besser drauf. Es ist auch sehr spannend, dass man dann so geschaut hat in Beziehungen, wenn Paarbeziehung da war, dass die Leute im Alter so um die 80 herum auch weniger Schmerz erleben hatten in ihrem Alltag. Mhm. Und da hat man dann echt herausgefunden, dass eigentlich die Qualität einer Beziehung, auch die Tiefe und das Vertrauen dafür verantwortlich ist, wie gut es uns geht im höheren Alter, wie lange wir leben, wie gesund wir sind und vor allem halt wie zufrieden.
Mhm. Alex, was würdest du sagen oder welche Gedanken hast du dir gemacht zu dieser Ableitung, was es für unseren Arbeitsalltag bedeutet, also für die Praxis?
Ja, also ich denke sehr, sehr vieles, weil erstens, du kommst ja so aus dem hypnosystemischen Schreiben und ich komme aus der Hypnosystemik in der Psychotherapie und da, oh Wunder, geht es ja viel im Systemischen, geht es ja viel um Beziehungsarbeit und auch um ein Problem erleben, das sich in Beziehungen in einem bestimmten Kontext oder in einem System zeigt. Ja. Das heißt, das ist ja irgendwo, kann man sagen, unser täglich Brot, dass wir uns anschauen, wie erleben unsere Klientinnen und Klienten ihre Beziehungen oder was hätten sie gern anders, ja. Ganz, ganz.
Ja, oder auch welchen Unterschied macht es, wer bei mir ist oder wer gerade nicht bei mir ist, wie ich mich dann erleben kann, oder?
Genau.
Das finde ich ja auch immer eine spannende Forschungsreise, mal zu überprüfen, ist es unterschiedlich oder wie ist es unterschiedlich, je nachdem, wer bei mir ist oder nicht.
Ja, genau. Also das vorab und was ich mir da mitnehme, ist natürlich auch so ein bisschen die Ideen zu überprüfen, gemeinsam auch in der Therapie. Was macht mich glücklich? Weil ja oft so die Idee ist, na, wenn ich das hätte, wenn ich dort wäre, ich habe versagt, weil das kann ich mir nicht leisten, das habe ich nicht geschafft. Also sehr oft kommen ja auch Leute, die gerade natürlich so in Richtung Burnout erleben oder sonstiges. Ja, ich muss mehr leisten, ich muss das und das hinbekommen. Und da ist es schon sehr spannend, dass diese Studie aufzeigt, dass es da halt einige Irrtümer gibt. Ja? Also zum Beispiel Irrtum Nummer eins, sage ich mal, der oft auftritt, ist, dass Arbeit und Erfolg per se glücklich machen. Und spannenderweise zeigt die Studie da eben genau nicht nur, dass nicht so ist, sondern das Gegenteil. Also die sogenannten, ich benenne das jetzt so als die Workaholics, ja, die da mitgemacht haben, die zählten sogar rückblickend zu der traurigsten Gruppe. Ja? Das sind eher die dann mit 80, als sie diese Bögen ausgefüllt haben, sehr, sehr großes Bedauern hatten in der Rückschau, weil sie die Karriere vorgereiht haben und sich das dann doch sehr medizinisch und ihr zufrieden niedergeschlagen hat. Also da, das alleine wäre natürlich jetzt eine wahrscheinlich eine andere Podcast-Folge, aber so die Idee, überprüfen, was macht mich glücklich und stimmt das und wie mag ich mal auf mein Leben zurückblicken, wie ich mit meiner Zeit umgegangen bin, ist so eine Geschichte, die ich da ableiten würde.
Ja, da geht es auch ein bisschen um Prioritäten setzen, oder?
Es geht um Prioritäten setzen.
Fokus ausrichten oder was und welchem Lebensbereich gebe ich auch wie viel Raum.
So? Und das auf jeden Fall priorisieren. Es geht um, glaube ich, auch eine Erwartungshaltung. Wie hat man zu leben? Was ist wichtig? Was reihen wir dann vor? Weil wir glauben, dass das irgendwie ganz wichtig wäre und gut wirkt. Und am Ende, es ist das Schöne an der Studie, es ist so simpel, ja, weil es halt am Ende des Tages offensichtlich darauf ankommt, weit abgeschlagen darauf ankommt, wie zufrieden wir mit unseren Beziehungen sind. Ja. Was uns aber auch zu einem Punkt bringt, zu den Social Butterflies sozusagen, es nicht zu verwechseln, es geht nicht um viel Kontakt, ja, sondern es geht wirklich darum, wie erlebe ich die Qualität meiner Beziehungen, die ich habe, also freundschaftlich zum Beispiel, also wie überprüfe ich das, ja, wie verletzlich kann ich mich zeigen, rede ich da auch über private Sachen, habe ich das Gefühl, dass ich mich da ausdrücken kann, werde ich da ernst genommen, wie fühle ich mich? Es geht nicht darum, dass ich jetzt irgendwie mit 80 gesünder bin, weil ich irgendwie 50 Leute um mich habe. Es reicht da auch ganz, ganz wenig, aber halt tiefgehender. Mhm. Ja. Was sich dann noch gezeigt hat, mag ich noch ergänzen, auch weil es wichtig ist für die therapeutische Arbeit, ist auch, dass so diese Charakteridee hinterfragt wurde in der Studie, dass man sagt, naja, wenn man dann irgendwie ein junger Erwachsener ist oder eine erwachsene Frau, dann ist er fertig sozusagen. Und es gibt natürlich Persönlichkeitsanteile oder Verhaltensweisen, die dann sehr rigide wirken. Also das, ja. Aber die Studie widerlegt das auch ein bisschen und sagt halt, dass es ja auch Live-Events gibt, die dann einen Charakter bis ins hohe Alter formen können. Ja? Also jetzt nicht nur negative, gibt es auch. Es waren natürlich da viel Todesfälle dabei, Verluste, dass man dann priorisiert und neu nachdenkt, aber auch ganz viel Studienteilnehmerinnen und Teilnehmer, die dann gesagt haben, im hohen Alter habe ich jemanden kennengelernt, bin in eine Paarbeziehung eingegangen und es ist wunderschön. Und also die auch teilweise sich selbst dann im Charakter und in der Persönlichkeit noch weiterentwickeln. Mhm. Ja, und das gibt schon sehr viel Hoffnung, das Ganze ein bisschen zu verflüssigen und auch in der Therapie sowas anzubieten, vielleicht sogar die Studie zu erwähnen. Ja, und zu sagen, das muss nicht so bleiben.
Das muss nicht so bleiben, ja, und nur weil es jetzt gerade so ist. Ja, ja, genau. Aber was würdest du denn auch sagen, hast du das Gefühl, also ich kann mich an einen Kollegen erinnern, der immer wieder erzählt hat, dass er sehr viele Leute hat, die unter Einsamkeit auch leiden oder es beschreiben. Jetzt weiß ich nicht, ist das auch ein bisschen so eine Zeitgeistgeschichte? Wir haben alle noch ein bisschen Erinnerung an, wir durften auch vor einiger Zeit gar nicht so sozial sein. Ja, und manche meinen, dass es da noch Nachwirkungen geben könnte, auch was so unsere sozialen Beziehungen betrifft. Begegnet dir das auch in deinem Setting, in deiner Praxis oder weniger?
Es begegnet mir sehr oft, also es sind zwei Dinge. Ja. Das Thema Einsamkeit begegnet mir sehr oft und ich wahrscheinlich dir auch, weil und mein Erleben ist, dass Leute massivst darunter leiden. Ja. Wenn du jetzt so ansprichst, auch so die Lockdown oder diese Corona-Zeit, das erlebe ich oft wirklich in der Erzählung, im Narrativ, dass Leute so auch in der Klärform mitbringen, warum geht's mir gerade, wie es mir geht. Oder sehr oft wird das dann so einleitend erklärt mit, naja, seit Corona geht's mir so und so, seit Corona kriege ich das nicht mehr so hin. Also ja, würde ich auf jeden Fall als sehr, sehr problematisch sehen. Und du hast ja jetzt schon erwähnt, du hast es jetzt umgedreht und hast jetzt schon das Thema Einsamkeit angesprochen. Und die Einsamkeit ist natürlich dann logischerweise eine Sache, wenn man sagt, Beziehung heilt und schützt und ist lebensverlängernd und macht Zufriedenheit. Da braucht es nicht viel, um das natürlich auch umdrehen zu können und drauf zu kommen, ja, Einsamkeit ist ein großes Problem. Es ist ein Problem in der, also es begegnet uns in der Therapie oder in der therapeutischen und in der Coaching-Arbeit sehr häufig, dass Leute massivst darunter leiden, sich niemandem anvertrauen zu können, keine Freundschaft zu erleben, natürlich auch keine Paarbeziehung. Und da sagt die Studie auch sehr eindeutig, dass das natürlich bis ins Medizinische, also in die körperlich messbaren Faktoren, eher lebensverkürzend wirkt. Also so, man könnte jetzt ein bisschen reißerischer formulieren, also Einsamkeit ist das neue Rauchen. Ja, würde ich jetzt mal so formulieren. Ja.
Aber ich könnte mir auch vorstellen, ich weiß nicht, wie du es erlebst, gell, dass es schon ganz schön traurig macht, auch dann diese Studie zu hören, wenn ich jetzt eine Person bin, die sich vielleicht nach Beziehung, nach Paarbeziehung, nach mehr Freundschaften oder so sehnt und ich merke aber, oh, im Moment ist das gerade nicht.
Na, auf jeden Fall, ja, ja. Also das beleuchtet natürlich genau dieses defizitäre Erleben wieder und da ist dann der Fokus drauf und das macht auch irgendwo zu Recht sehr verständlich dann unter anderem traurig. Ja. Oder zeigt auch wieder auf, wie wichtig es ist, das zu ändern. Ja, das kann man ja auch ein Stück weit ändern, auch wenn man sich oft ohnmächtig fühlt, das zu tun, gibt es ja Möglichkeiten, sich auch in einer Therapie oder in einem Coaching anzuschauen, was sind so Erklärungen, was sind so Muster, aber auch, wie kann man erste Schritte setzen, um wieder Beziehungen einzugehen, Beziehungen, die man hat, zu reaktivieren. Es ist ja auch immer so meine Grundhaltung. Mhm. Also Leute, die zu uns kommen, vor allem im Erwachsenenalter, man kommt ja nicht durch ohne Beziehung. Also irgendwo, ja, das, also vielleicht irgendwo in einer Höhle meditieren 20 Jahre, aber normalerweise, wir gehen ja Beziehungen ein und da ist schon auch spannend, was ist, also wie erleben Leute sich dann trotzdem einsam? Manchmal haben Leute tolle Beziehungen. Mhm. Ja. Und entschließen sich zum Beispiel auch einfach vieles von sich nicht zu zeigen. Das macht zum Beispiel sehr, sehr einsam, obwohl man in einer Gruppe sitzt, die einem sehr gut gewillt ist. Ja, das sind ja verschiedene Faktoren. Ja,
ja, und da geht es eher um so Themen wie sich öffnen zu können dann, oder? Genau. Oder sich verbunden zu fühlen, sich sicher zu fühlen, dass man sich öffnen kann, sich einlassen kann, solche Sachen.
Ja, genau. Und das ist ja aber auch der Punkt von der Studie ein Stück weit eben, das nochmal zu unterstreichen, dass es eben nicht darum geht, dass man den Kegelverein am Mittwoch und Badminton am Dienstag und Tanzen am Donnerstag und man kennt 400 Leute. Das ist nett, ja. Also das ist schon super. Mhm. Aber es ist wirklich eher so die Idee, habe ich ein, zwei, vielleicht drei Vertrauenspersonen, denen ich wirklich, wo ich das Gefühl habe, die sehen mich und da ist Vertrauen möglich und mich ausdrücken. Also so die Tiefe, die Qualität wird vor die Quantität gereiht. Das ist schon sehr wichtig.
Es geht wirklich um die Qualität der Beziehung und dass ich mich auch nicht einsam fühle innerhalb einer Beziehung.
Ganz genau, ja. Also wir brauchen kein Pokémon-Kartenset an ganz vielen verschiedenen Leuten und die alle irgendwie was für uns ermöglichen. Und dass wir gesund bleiben, sondern es geht wirklich um eine gelungene Paarbeziehung bis ins Alter oder eine tolle Freundschaft oder irgendwo dieses Gefühl zu haben von, da werde ich gesehen, da darf ich sein, wie ich bin und Anerkennung. Und das hält massivst, also wirklich körperlich und also kognitiv, psychisch gesund. Das macht zufrieden, die Leute bereuen weniger, die Leute sind viel zufriedener mit ihrem Leben. Und das auch sozusagen schichtunabhängig, einkommensunabhängig. Es ist natürlich, gibt es Faktoren, wenn ich an der Armutsgrenze immer wieder einen Spagat machen muss, dann ist das natürlich eine Geschichte, die mein Leben belastet. Aber das mal bereinigt, also ob ich jetzt viel Geld habe oder einfach nur ausreichend, das kann man alles nachreihen. Wichtig ist, mit wem verbringe ich so meinen Tag sozusagen und ist da jemand.
Ja. Und das ist ja super alltagsrelevant, natürlich, diese Studie, die du heute mitgebracht hast. Welche Gedanken hast du dir dazu gemacht?
Ja, das kann man jetzt natürlich super in den Alltag überführen. Es gibt jetzt so die Idee, gut, was mache ich jetzt damit? Ja, also was man den Leuten sowieso mitgeben kann, einfach so als Fragestellung, auch den Personen, die jetzt zuhören, so sich einfach mal zu fragen, hey, wen würde ich denn in meinem aktuellen Leben zum Beispiel anrufen, wenn es mir schlecht geht? Ja? Und würde sich diese Person auch Zeit nehmen für mich? In irgendeiner Art und Weise. Ja? Also nicht sofort, aber ein paar Tage später oder telefonisch eine Stunde. Also gibt es da jemanden für mich, da weiß ich einfach, wenn ich der oder dem das jetzt sage, die nimmt sich Zeit, die erkennt, das ist wichtig. Ja? Das ist eine sehr, sehr simple Sache, die aber schon mal aufzeigen kann, gibt es da bei mir Defizite oder habe ich da eigentlich total tolle Menschen in meinem Leben, die ich vielleicht auch viel zu wenig sehe. Ja? Da kann man sich auch fragen, wer sind so die zwei, drei Leute, mit denen ich am meisten Zeit verbringe? Tun mir die gut zum Beispiel? Wie geht es mir nach den Begegnungen?
Ja. Ganz wichtig finde ich, immer wieder auch zu überprüfen, gell, ob die Beziehungen, die ich halt mal begonnen habe oder Freundschaften oder was auch immer, ob die gerade passen.
Genau, das zu überprüfen, nicht nur, ja, das sind eh Leute, aber irgendwie bin ich danach immer traurig oder abgeschlagen, sondern auch, wie geht's mir danach? Also nährt mich das, gibt mir das Energie, ja. Bis hin zu, also das gibt es eine nette Geschichte auch, ja, sehr ermutigend, so eine Idee dieser Studie, dass ein Mann so erzählt hat aus dieser Gruppe, dass er eigentlich ein sehr, sehr einsames Leben und eine sehr unglückliche Ehe geführt hat. Und dann irgendwie gesagt hat, na gut, das war's, die Zeit kann ich nicht zurückdrehen. Und also in der Pension später hat er sich in einen Gym, in so ein Fitnessstudio eingeschrieben und hat dort zum Beispiel dann beschrieben, sehr, sehr enge Freunde gefunden. Also auch, auch die Idee zu sagen, naja, jetzt bin ich erwachsen und die richtigen Freunde, die findet man halt in der Kindheit. Und so, das ist nicht falsch, ja, aber das ist zu eindimensional. Also dieser Mensch hat dann in seinen späten 70ern auch noch irgendwie erzählt, dass er da sich jetzt ganz toll, ganz gesehen und gestärkt fühlt und er freut sich drauf und so. Also es ist schon ganz toll, dass das auch bis ins höhere Alter möglich ist. Das kann man natürlich auch für sich im Alltag nutzen. Ja. Oder eben einfach sagen, mit wem, also wirklich fast schon wie einen Task sich vornehmen. Ja. Ich mag einmal pro Woche mit jemandem telefonieren oder mich mit jemandem auf einen Café treffen. Ja. Also so einfach nur, muss jetzt natürlich nicht im Kalender stehen, aber es würde helfen, das einfach wieder zu priorisieren.
Also, dass man es wirklich, dass man dem wirklich absichtsvoll Raum gibt. So genau. Wie, ich kenne es auch so von, wie bringe ich den Sport unter in meinem Alltag, indem ich mir das in den Kalender schreibe, dass ich da irgendwo hingehe oder irgendetwas mache und es mir wirklich einteile. Dann würdest du auch sagen, es lohnt sich, das auch wirklich ganz absichtsvoll bewusst irgendwie einzuplanen. Nicht einfach abzuwarten, ob es passiert oder nicht von allein, sondern dem auch wirklich Aufmerksamkeit zu schenken.
Ja, das, also und dabei würde halt helfen, das Ganze auch wirklich fast schon als Intervention zu sehen, ja, weil dieses Beziehung leben und sich in einer Beziehung erleben ist einfach durch diese Studie auch sehr gut bestätigt. Und es, ich meine, das ist ja auch was jetzt sehr leicht zu glauben ist. Das ist ja jetzt nicht so so abstrakt, finde ich, ist einfach gesundheitserhaltend, ja. Das heißt, oft glaube ich auch in einer Therapie oder auch im Alltag ist es so, ja, die Menschen sind halt irgendwie da, aber jetzt geht's um genau dieses eine Thema. Aber Beziehungsleben zu überprüfen und immer wieder zu sagen, hey, das ist der Faktor, der mich unfassbar gut vor richtig unguten Sachen im Alter schützt. Wenn ich zufrieden sein will im hohen Alter, mag ich das vielleicht ein bisschen nähren am Weg dahin zum Beispiel. Ja? Also auch in jungen Jahren.
Und ich glaube, wir beschäftigen uns gerade viel auch mit Langlebigkeit und solchen Dingen, oder? Oder wie kann gesundes, zufriedenes Altern stattfinden? Und dafür ist es ja ein ganz wichtiger Faktor, wenn ich dich richtig
höre. Einer der größten, genau. Ja, einer der größten. Ja, es gibt sicher noch mehrere, die das natürlich irgendwie in einem, also mir fällt noch der Schlaf ein und andere Geschichten, aber es ist halt, das Fazit oder der Punkt dieser sehr, sehr großen und noch andauernden Studie ist halt, dass Beziehung und sich in einer Beziehung erleben, in der Zufriedenheit mit Beziehung, einer der größten Faktoren ist für ein zufriedenes Leben, ergo ein gesundes Leben, mit weniger Schmerz erleben, das ist ja auch hervorgekommen, im Alter und mit der Möglichkeit, dann nach einem hoffentlich langen Leben zurückzublicken und zu sagen, da war das meiste richtig.
Mit ganz viel Dankbarkeit dann vielleicht.
Mit viel Dankbarkeit, genau. Ganz genau, ja.
Und was ich aber auch höre jetzt gerade, gell, man kann und darf sich schon auch drum kümmern, dass das aufrechterhalten wird, dass die Freundschaften oder Beziehungen, welcher Art auch immer, gut gepflegt sind und sein dürfen.
Ganz genau. Also das wirklich nach vorrein und in Dankbarkeit priorisieren und zu sagen, da tue ich auch was für mich, wenn ich das aufrechterhalte und für meine Gesundheit, ist sicher wesentlich.
Schön. Lieber Alex, dann würde ich sagen, vielen Dank für diese Einblicke und Ausblicke eigentlich, gell, in die Zukunft dann mit vielen Inputs, worauf wir unsere Aufmerksamkeit vielleicht auch lenken könnten oder welchem Thema wir vielleicht auch ein bisschen mehr Raum geben könnten.
Ganz genau. Ja, ich sage danke. Und wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern natürlich viel, viel gelungene und zufriedenstellende Beziehungsbegegnungen diese Woche.
Ah, schön.
Ja. Fein. Schön.
Gut.
Dann alles Gute.
Dann freuen wir uns auf die nächste Folge.
Genau.
Tschüss.
Ciao.
Kopfzerbrechen.